Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Was darf man eigentlich noch sagen? Freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht, aber selten so harten Zerreißproben ausgesetzt wie heute. Am heutigen Tag der Meinungsfreiheit erinnern auch die Bibliotheken daran, wie öffentliche Räume zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen können, um Desinformationen an anderen Orten, vor allem auf Social Media, sichtbar zu machen. Außerdem berichten wir über das Berliner Theatertreffen, das gestern mit Politischem und Privatem gestartet ist. Das Stück We Are Hamlet erläutert die existenziellen Fragen des Klassikers in verschiedenen Sprachen. Und das Frankfurter Festival Echoes versucht, die Welt anhand von Fotografien zu ordnen. Meinungsfreiheit, das wissen wir, ist ein von der Verfassung geschütztes Grundrecht und garantiert die öffentliche Meinungsbildung jedes Einzelnen. Auch der Zugang zu Informationen ist grundsätzlich gesichert. Vor diesem Hintergrund ist auch das Angebot der Deutschen Nationalbibliothek zu sehen. Sie ist die zentrale Archivbibliothek Deutschlands mit mehreren Museen und Sammlungen wie dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum, dem Deutschen Exilarchiv und dem Deutschen Musikarchiv. In dieser Woche erinnern gleich mehrere Kultureinrichtungen an die Meinungsfreiheit. Mit dabei ist auch die Deutsche Nationalbibliothek an ihren beiden Standorten in Frankfurt und Leipzig. Ich habe vor der Sendung mit dem Direktor Johannes Neuer über die Aktionswoche gesprochen und als erste Frage ging an ihn: Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, mit welchen Formaten Sie sich an der Woche der Meinungsvielfalt beteiligen?
Ja, wir bieten in Leipzig eine Ausstellung zum Thema 75 Jahre Grundgesetz, die einen Überblick bietet über die breite Palette an Textausgaben, die wir in der Sammlung der Deutschen Nationalbibliothek haben. Die teuren, die billigen, die literarischen und die künstlerischen. Und Gäste können sich hier interaktiv mit dem Thema Grundgesetz, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auseinandersetzen. In Frankfurt haben wir die Wanderausstellung Das Denkmal ist, in der Besuchende sich mit der künstlerischen Auseinandersetzung, mit Erinnerungskultur in Deutschland und Osteuropa auseinandersetzen können. Diese Ausstellung wird von der Stiftung Friedliche Revolution und der Stiftung Orte der Demokratiegeschichte ausgerichtet. In Frankfurt haben wir auch eine Plakatkampagne, eine kleine Ausstellung mit ausgewählten Motiven von der Plakatkampagne des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels unter dem Hashtag Mehr als meine Meinung. Und in den Lesesälen gibt es bei uns zu hören verschiedene Zitate über das Thema Meinungsfreiheit, das wir über diese Tage der Woche der Meinungsfreiheit verlesen werden.
Eine der vordringlichsten Aufgaben der Deutschen Nationalbibliothek ist ja zu sammeln, zu verzeichnen und die Medienwerke der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wie gehen Sie denn mit Werken um, die sich außerhalb des demokratischen Spektrums bewegen? Finden die auch ihren Platz? Wie gehen Sie da vor?
Diese Werke finden auch ihren Platz hier, denn die Deutsche Nationalbibliothek sammelt ohne Wertung die gesamte Vielfalt an Informationen und Ideen, die seit 1913 in oder über Deutschland publiziert wurden. Und wir ermöglichen dadurch allen Interessierten, sich mit diesen Werken auseinanderzusetzen, diese zu entdecken und zu erforschen. Und dadurch unterstützen wir eben die kritische und respektvolle Auseinandersetzung mit diesen Inhalten und fördern die freie Meinungsbildung.
Wie werden Bibliotheken in der deutschen Öffentlichkeit denn gerade wahrgenommen? Also sind Bibliotheken zu ähnlich vulnerablen Orten geworden, wie gerade viele Hochschulen in den USA, Großbritannien und Frankreich, die ihren Betrieb zum Teil gerade ja einstellen müssen, weil pro-palästinensische Protestierende dort gerade von ihrem Recht auf politische Meinungsäußerung in einer freien Gesellschaft Gebrauch machen? Oder werden sie von solchen Unruhen noch verschont?
Bislang werden Bibliotheken in Deutschland davon noch verschont. Aber auch hier gibt es bei vereinzelten Veranstaltungen, wo es um Themen geht, die vielleicht bestimmte Bevölkerungsgruppen aufheizen, gestört oder angegriffen. Und hier müssen wir auch sehr wachsam sein. Wichtig ist hervorzuheben, dass Bibliotheken allgemein und die DNB natürlich auch Orte der Demokratie sind und dass wir dadurch eine besondere gesellschaftliche Verantwortung tragen.
Ja, da weiter nachgefragt, wir hören ja gerade vielerorts, dass wir uns in einer umfassenden Sprach- und Begegnungskrise befinden. Meinungen, also die sich nicht mit der eigenen decken, nicht mehr toleriert werden von vielen. Können Bibliotheken da Wege aus dieser Krise aufzeigen und wie könnten die aussehen?
Ich glaube, Bibliotheken können hier auf zwei Arten einen besonderen Beitrag leisten. Zum einen natürlich durch die Sammlungen, die wir haben, die zur Auseinandersetzung einladen. Und das muss man eben auch mit Respekt tun, dass man andere Meinungen vielleicht stehen lässt, mit denen man nicht übereinstimmt. Und zum anderen durch die Räumlichkeiten, die Bibliotheken bieten, um über diese Themen zu verhandeln, über die Meinungsfreiheit, aber auch das, was an Verantwortung mitkommt in der Demokratie, dass man eben ohne Hass und ohne Hetze sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann und diese verhandeln kann. Ich glaube, da können Bibliotheken einen großen Beitrag leisten. Bibliotheken öffnen sich und sie verändern sich. Es geht nicht primär nur noch um das Buch, sondern es geht auch um den Ort der Bibliothek, der quasi ein Ort ist, wo alle Menschen zusammenkommen können, wo sie lernen können, wo sie Hausaufgaben machen können, wo sie einfach Gemeinschaft erleben können. Und ich glaube, dass gerade dieser Aspekt ein sehr einladender ist. Und es ist tatsächlich so, dass viele Bibliotheken sich auch räumlich dadurch verändern und ein sogenannter dritter Ort werden und durch die räumliche Veränderung auch ein Wohlfühlort werden, wo Menschen niedrigschwellige Angebote gerne annehmen, sozusagen.
Zur Woche der Meinungsfreiheit öffnet sich die Deutsche Nationalbibliothek in vielen unterschiedlichen Formaten für die Öffentlichkeit. Darüber sprach ich mit dem Leipziger Bibliotheksdirektor Johannes Neuer. Demokratie braucht die Freiheit der Kunst und des Theaters als Ort, wo das verhandelt wird, was die Gesellschaft umtreibt, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Eröffnung des Berliner Theatertreffens am gestrigen Tag. Dass die Bühnen sich dieser Aufgabe durchaus bewusst sind, zeigte allein die Auswahl des Eröffnungsstücks Lessings Nathan der Weise in einer Inszenierung von Ulrich Rasche in einer Produktion der Salzburger Festspiele. Oliver Kranz mit ersten Eindrücken des gestrigen Theatertreffenabends.
Lampions schaukeln in den Kastanienbäumen vom Haus der Berliner Festspiele. Bei den Besuchern, die sich am Eingang drängen, steigt die Vorfreude.
Ich wollte unbedingt dieses Stück sehen, hatte das im Fernsehen beworben gesehen und habe alles dafür getan, dass wir zu zweit jetzt Karten haben.
Das ist auf jeden Fall spannend, weil es von Ulrich Rasche ist und ich kenne seine Stücke und die sind immer sehr inspirierend und da werden auch die 4 Stunden nicht zu lang.
Ich freue mich nicht speziell auf irgendeine Inszenierung, auf irgendein Theater, sondern auf das Gesamte.
Im Zentrum steht die Juryauswahl der 10 bemerkenswertesten Stücke der Saison. Drumherum gibt es Preisverleihungen, Performances und Podiumsdiskussionen. Mehr nicht. Das Experiment des vorigen Jahres, wo der 10er-Auswahl ein politisch gefärbtes Begleitprogramm gegenübergestellt wurde, ist vorbei. Die Aufführungen dürfen wieder für sich sprechen. Die neue Theatertreffenleiterin Nora Hertlein-Hall betont:
Die Referenzrahmen der jeweiligen Produktionen spüren ja alle, die ein Stück ansehen. Und dadurch kann, glaube ich, jeder sofort den Weltgehalt, den politischen und auch den persönlichen mitnehmen.
Trends beim diesjährigen Theatertreffen sieht Nora Hertlein-Hall nicht.
Die Auswahl bildet einfach ab, wie vielfältig die deutschsprachige Theaterlandschaft wirklich aufgestellt ist, was für unterschiedliche Themen und Ästhetiken die Regisseurinnen und Regisseure interessieren und wo auf verschiedensten Ebenen einfach Exzellenz vorhanden ist.
Zum Auftakt gab es gestern eine wuchtige Neuinterpretation des Schulbuchklassikers Nathan der Weise. Regisseur Ulrich Rasche lässt Lessings Text von einem Chor auf einer Drehscheibe sprechen.
Verzeih von meinem Herzen der Gifthauch der Intoleranz.
Wie immer bei Rasche gibt das Tempo der Drehscheibe die Geschwindigkeit des Sprechens vor. Alles ist abstrakt. Die dunklen Kostüme, das Bühnenbild, das aus mit Scheinwerfern bestückten Säulen besteht, die mechanische Sprechweise. Und doch entwickelt die Aufführung einen Sog.
Sich so verschmäht zu finden, so weggestoßen und doch so angezogen werden, da müssen Herz und Kopf sich lange zanken.
Die Rolle des Nathan hat Ulrich Rasche mit Valerie Ceplanova besetzt. Er möchte nicht, dass die Hauptfigur als alter weißer Mann verstanden wird.
Dieses zu vermeiden und tatsächlich die Argumente von Lessing herauszuschälen und wieder hörbar zu machen, bedeutet, die SchauspielerInnen so weit entfernt von der Rolle zu besetzen wie möglich.
Die Argumente Lessings werden hörbar, aber nicht durch die irritierende Cross-Gender-Besetzung. Entscheidend ist die Spannung, mit der gesprochen wird. Und die ist 3,5 Stunden lang hoch. Die zweite Theatertreffen-Aufführung, die gestern auf die Bühne kam, wirkt dagegen wie ein Kontrastprogramm. Falk Richter setzt sich in seinem Stück The Silence mit seiner Familiengeschichte auseinander.
In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass meine Schwester als uneheliches Kind geboren wurde. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass mein Großvater, mein Vater, sehr oft körperlich misshandelt hat.
Und dieses Schweigen liest Falk Richter als ein Krisensymptom in seiner Familie, aber auch in der Gesellschaft als Ganzes.
Ich glaube, das große Problem von vielen Menschen ist, dass sie so eine Fiktion von sich aufbauen, dass sie keine Fehler begangen haben, dass sie alles richtig gemacht haben. Das ist dieses typische Politikersprech. Sie geben ja nie wirklich Fehler zu. Sie haben viel zu große Angst, dass sie dann an Macht verlieren.
Das Stück zeigt, wie das Private politisch ist und das Politische privat. Und das ist vielleicht doch ein Trend des diesjährigen Theatertreffens. Viele Produktionen zeigen die Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft. Elfenbeinturm war gestern. Das heutige Theatertreffen-Publikum kann sich auf Stücke freuen, die aktuelle Probleme ins Visier nehmen.
Über den Auftakt des Berliner Theatertreffens berichtete Oliver Kranz. Wenn Schweigen ein Krisensymptom ist, dann ist Reden der Ausweg daraus. Und wenn mehrere Sprachen aufeinandertreffen, muss das für keine Verwirrung sorgen, sondern kann auch neue Perspektiven öffnen. Die Bremer Shakespeare Company fuhr diesen Ansatz schon vor einem knappen Jahr, als sie die Komödie der Irrungen ihres Hausautors parallel von einem deutsch- und einem türkischsprachigen Ensemble spielen ließ. Kurz darauf erarbeitete die Dramatikerin Nino Haratischvili in Marburg eine Inszenierung auf Deutsch und in ihrer Muttersprache Georgisch. Jetzt ist wieder die Truppe aus Bremen am Zuge. We are Hamlet. Also in etwa, wir alle sind Hamlet, heißt die neue Produktion, die in Koproduktion mit der Shakespeare Company in Prag und dem Akademietheater im ukrainischen Odessa entstanden ist. Viermal ist sie jetzt in Bremen zu sehen, dann reist sie nach Prag und von dort weiter in die Ukraine. Michael Lages sah die Premiere.
Tatsächlich sind dies nach gut einer Stunde die ersten Worte auf Deutsch.
Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört. Ganz, ganz hin. Ein zersprungenes, schrilles Glockenspiel.
Gleich darauf folgt der berühmteste aller Monologe auf Deutsch mit ukrainischen Einschüben, vor allem aber in Shakespeares Worten.
To be or not to be, that is the question.
Чому більше гідності скоритися ударом долі
und zu sagen, dass im Schlaf das Herz weh aufhört und die tausend Schläge, die unser Fleisch geerbt hat.
Die Koproduktion geht fast als englische Version durch. Im Miteinander mit dem Bremer Team und vier Schauspielerinnen, die als ukrainische Geflüchtete aus Odessa mit Koffern in der Hand zu Beginn durchs Publikum zur Bühne gehastet kommen, haben letztlich die Kolleginnen und Kollegen von der Prager Shakespeare Company Ton und Stimmung vorgegeben. Geleitet von Regisseur Guy Roberts, der auch Claudius spielt, den mörderischen Usurpator der Königsgewalt in Hamlets Dänemark, sind dort an der Moldau vor allem Amerikanerinnen und Amerikaner versammelt, die im tschechisch-europäischen Exil leben. Vielleicht auch darum ist dieses Hamlet-Projekt von vergleichsweise wenig inszenatorischer Ambition geprägt. Wer also vertraut ist mit dem Stoff, möglichst auch im Original, wird sich hier hervorragend zurechtfinden, von einigen wenigen Irritationen abgesehen, Ophelias tragisches Ende etwa in den wasserschweren Zweigen einer Trauerweide am Fluss, wird hier zur artistischen Zirkusnummer an hängenden Seilen geschenkt. Und auch das finale Sterben mit Gift an Degenspitzen und dem Becher von Königin Gertrud bleibt eher formal und wirkt nie gefährlich. Tatsächlich entscheidend für die Aufführung, die Ende Juni immerhin im Prager Nationaltheater und beim Hradschin-Festival auf der Prager Burg gezeigt wird, ist der europäische Strukturgedanke, der der Produktion auch Förderung aus Brüssel beschert hat. Sie alle, die da spielen, in welcher Sprache auch immer, wollen und können Hamlet sein, weil die Geschichte so traurig ist, dass Theatermenschen und Publikum sie immer noch und immer wieder lieben. Und weil ja alle wissen, wie ausweglos die Fabel um Sein und Nichtsein ist, darum sind wir alle Hamlet. Diese Grundidee funktioniert sehr gut. Ausgehend von Jessica Boone, der Prager Partnerin von Regisseur Roberts, kommt als Hamlet tatsächlich jeder und jede mal dran im Lauf von 2 Stunden Spiel. Das Geschlecht ist dabei Nebensache. 3 deutsche, 3 ukrainische und 5 tschechische Stimmen driften durch die kompakt gerafften Monologe und teilen sich die Nebenrollen. Das stiftet auch im englischen Original kaum Verwirrung. Und wenn dann mal Tschechisch und Ukrainisch gesprochen wird, wird der Text sozusagen in die Mitte genommen von deutschen oder englischen Passagen. Die Bühne prägen derweil ein paar dreh- und verschiebbare, auch für die bevorstehenden Reisen umstandslos transportable Spiegelwände, auch als Erinnerung daran, wie beharrlich der tragische Titelheld mit Selbstbespiegelung beschäftigt ist. Europäisch ist dieses Spiel mit dem Klassiker allemal. Das heißt aber auch, dass das inszenierte Ergebnis ein wenig austauschbar wirkt, praktisch ohne Ecken, Kanten und Verstörung bleibt. Gelegentlich kommt durchaus Sehnsucht auf nach Interpretation, nach Deutung, also nach wirklich eigener Handschrift von Regie und Ensemble. Davon ist hier wenig zu spüren, aber das ist nun auch das herausragende Privileg speziell des Deutschen Stadt- und Staatstheaters, das ja seit gestern beim Theatertreffen in Berlin gefeiert wird, dass es sich nämlich selbst den allervertrautesten Geschichten immer wieder neu und wie zum ersten Mal zu nähern versucht, neugierig und bestenfalls voller Mut zum Risiko.
Ein Hamlet für Europa der Bremer Shakespeare Company, für uns gesehen von Michael Lages. Um Identitäten geht es auch auf der Fotografie-Triennale in Frankfurt, um Fragen nach Herkunft und Geschlecht, Geschichte und deren Deutung. Und weil es ja ein Dreiklang ist, folgt man dem auch thematisch und gliedert die gezeigte Fotografie außerdem noch nach Erinnerungen und Gefühlen. Das schafft viel Raum für Interpretationen. Kann die Fotografie dazu beitragen, drängende gesellschaftliche Fragen zu lösen? Die 5. Ausgabe der Internationalen Triennale gibt darauf keine Antworten, aber sie liefert Perspektiven. Juliane Orth berichtet.
Lauter Frauen sind es, schwarze und weiße. Sie laufen und springen über die große Leinwand, zeigen gymnastische Übungen oder rituelle Tänze. Die aus Südafrika stammende Künstlerin Joity Mistry hat historisches Archivmaterial zusammengeschnitten, verfremdet und mit künstlerischen Texten angereichert. Die Collage entlarvt den Blick auf Frauen, die wahlweise als Sexsymbol oder Mutterfigur dargestellt werden oder aber als exotische Attraktionen. Hier schwingt etwas wieder, ein Echoraum der Geschichte und teils auch der Gegenwart. Echoes, das ist der Titel der Fototriennale Ray. Kuratorin Annemarie Beckmann beschreibt, wie das Kuratorinnenteam auf diesen Begriff gekommen ist.
Dass die Fotografie eine Art Resonanzraum schafft für Ereignisse persönlicher Natur, aber auch kollektiver Natur. Ein Echo, das manchmal selber eine ganz eigene Kraft hat und über die des Abgebildeten hinausgeht. Das hat sich mehr und mehr herauskristallisiert.
3 Schwerpunkte sind es, mit denen sich die Triennale Ray in ihrer 5. Ausgabe auseinandersetzt. Identität, Emotion und Erinnerung. Es geht um große Fragen. Wie tragen Fotografien und Bilder zum Verständnis unserer Identität, unserer Gefühle und Erinnerungen bei? Erinnerungen, die man erst noch erzeugen muss, sind das Thema der Offenbacher Künstlerin Johanna Schlegel. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit Memories I Don't Have mit der vermeintlichen Eigenschaft von Fotografien, Ereignisse festzuhalten und Erinnerungen zu konservieren. Dazu hat Johanna Schlegel Fotokisten, Familienalben und Diakästen durchforstet. Ausgesucht hat sie fröhliche Bilder von Ereignissen, an die sie sich nicht erinnern kann. Und sie hat diese Bilder mehrfach mit Chemikalien behandelt.
Dadurch lösen sich die verschiedenen Farbschichten der Fotografie ab vom Fotopapier bis hin zu manchen Stellen, die wirklich weiß geworden sind und andere Stellen, da hat sich sehr viel von den Farben angesammelt von den Fotografien und das sind so kristalline, fast schwarze Strukturen geworden.
Entstanden sind neue Konstellationen, schemenhafte Abbilder der ursprünglichen Fotografien, wolkige Wimmelbilder aus Millionen bunter Pünktchen. Hier und da schimmert noch eine Person oder ein Gegenstand durch. Verändert sich dadurch auch die Erinnerung? Künstlerin Johanna Schlegel.
Es war auch so in dem Prozess so ein bisschen das Experiment, ob das wiederkommt, diese Erinnerung, oder ob sich eine neue einprägt. Nein, aber jeder kann da eigentlich so selbst seine Erinnerung wieder reinsetzen, weil die Bilder jetzt so geöffnet sind für neue Interpretationen.
Die Frage, wie authentisch Fotos die Realität darstellen, ist so alt wie die Fotografie selbst. Und sie hat durch das Aufkommen der künstlichen Intelligenz neue Facetten dazugewonnen. Die Künstlerin Macy Cousins hat Familienausflüge Jahrzehnte später quasi fotografisch abgebildet. Fotos zeigen Fahrgeschäfte und quietschbunte Skulpturen aus einem britischen Freizeitpark der 70er Jahre. Kuratorin Annemarie Beckmann.
So hat sie mittels AI, also künstlicher Intelligenz, Fotos hergestellt, die sowohl von der Darstellung als auch vom Format, die sehen aus wie kleine gerahmte Polaroids, so aussehen, als hätte es eine Dokumentation in der Zeit entstanden gegeben, die aber gar nicht da waren.
Aber auch ganz klassische Fotokunst ist auf der Ray zu sehen und sie kann herausfordernd sein. Der belgische Künstler Anton Kusters hat für seine Arbeit The Blue Skies alle Konzentrations- und Arbeitslager der Nationalsozialisten in Europa besucht und jeweils den Himmel darüber fotografiert. Seine 1078 Polaroid-Fotos bilden eine monumentale Arbeit. Für Kuratorin Annemarie Beckmann nicht nur der Versuch, ein kollektives Trauma zu verarbeiten, sondern auch
ein Weg des Verweigerns von Darstellung, so wie man es vielleicht erwartet, und damit das Erschaffen eines ganz anderen emotionalen Resonanzraums durch diese Arbeit, aber auch ein Zurückgeworfenwerden des Betrachters darauf, wie er mit diesem Thema umgehen möchte.
Ein Beitrag von Juliane Ortsch über die Triennale der Fotografie in Frankfurt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gibt Kulturgüter zurück. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohwig.
Ein Speer, ein Grabstock, eine Keule und ein Fischernetz. Diese Kulturgüter wurden bereits im August letzten Jahres an die indigene Bevölkerung der Kauna in Australien zurückgegeben. Aber ohne offizielle Zeremonie, die fand erst jetzt mit Außenministerin Annalena Baerbock statt. Sie sollte schon im letzten Jahr in Adelaide dabei sein, doch sie musste ihre Reise wegen technischer Probleme ihres Flugzeugs abbrechen. Nun war sie vor Ort und bekundete, dass man froh sei, die Objekte wieder zu Hause zu wissen. Für die Gemeinschaft der Kauna, ein Stamm der australischen Aborigines, sind die Gegenstände Kultur- und Identitätsstiftend. Kultur- und Identitätsstiftend sind auch die Bühnen einer Stadt. In Köln werden Oper und Schauspiel seit 12 Jahren saniert. Schon im März wurde bekannt, dass die Häuser nicht zur neuen Spielzeit in Betrieb genommen werden können, aber man wollte sie dennoch im Juni diesen Jahres fertigstellen. Doch auch dieser Termin ist nun vom Tisch, wie Jochen Hilgers berichtet.
Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker nannte es sehr, sehr enttäuschend. Für sie selbst, für die Ensembles, die erwartet hätten, umzuziehen, für die Mitarbeiter auf der Baustelle und für die Kölner, die auf die Fertigstellung ihrer Bühnen warten würden. Die Kosten werden weiter steigen, hieß es auf der Pressekonferenz. Allein die Baukosten liegen jenseits von 700 Millionen Euro. Mit Zinsen und Kosten für Ausweichquartiere liegt man bei weit mehr als 1 Milliarde Euro. Fast wie eine Bankrotterklärung wirkte es auf die anwesenden Journalisten, dass die Verantwortlichen noch nicht mal mehr einen neuen Fertigstellungstermin nennen können. Ein externer Projektmanager soll es jetzt richten.
Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Rieker bleibt aber optimistisch. Sie glaubt, die Oper 2025 zu eröffnen und hat sich schon ein Kleid gekauft. Auch die ehemalige Villa von NS-Propagandaminister Josef Goebbels sorgt immer wieder für Ärger. In der Diskussion ist ein Abriss und eine Renaturierung der Fläche und das große Areal, das kostet jährlich nämlich mehrere Millionen Euro. Landeskonservator Thomas Drachenberg erinnerte heute noch einmal eindringlich an den historischen Wert des Anwesens, das nach dem Krieg eine Jugendhochschule der DDR beherbergte. Diese Baugeschichte beider Diktaturen, das sollten wir uns so schon leisten, so Drachenberg. Am Abend wird der Deutsche Filmpreis verliehen, in diesem Jahr nach einem neuen Verfahren. Erstmals haben alle Mitglieder abgestimmt. Ob am Ende dann alle zufrieden sind, wird sich zeigen. Nur so viel ist sicher, Matthias Glasners Film Sterben geht mit 9 Nominierungen ins Rennen. Und auch jetzt steht schon fest, dass Hanna Schigula, die Schauspielerin, eine Ehrenlola erhält, über die sie sich interessant angemessen freut.
Ich weiß es nicht, obwohl mir die eben gesagt haben, die dabei waren, als sie mich mit der Ankündigung überrascht haben, dass ich habe gemacht?
Ja, wer welche Lola gewonnen hat und wie sich er oder sie gefreut hat, dazu morgen mehr in Kultur heute.
Die pro-palästinensischen Proteste an den französischen Unis gehen weiter und die Türkei setzt seinen Handel mit Israel aus. Mehr dazu hören Sie in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Bis hier war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen einen guten Abend.